Ja, liebe Frau Heiler, liebe Frau Dannenberg, ich darf Ihnen sehr herzlich danken für die sehr nette Einladung, hier referieren zu dürfen über ein Thema, was mich auch klinisch sehr stark beschäftigt, nämlich können Tiere uns irgendwie helfen, in der psychotherapeutischen Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es ist Ihnen, glaube ich, ganz gut bekannt, dass unsere ältesten Kumpane Hunde sind. Genau, das ist nämlich eigentlich mein zweites Schaubild. Ich wollte als erstes hervorheben, in meinem Titel steht ja von Tieren und Menschen, als ob wir grundverschieden seien von Tieren. Das sind wir natürlich nicht. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten mit Tieren, dass der Unterschied eigentlich ein bisschen künstlich, vielleicht auch ein bisschen egozentrischer Natur ist. Und der Erste, der uns da wirklich richtig mit der Nase drauf gestoßen hat, war Charles Darwin, der eine wirklich phänomenale Beobachtungsgabe hatte und schon vor über 150 Jahren gezeigt hat, dass wir nicht nur im Verhalten Ähnlichkeiten mit Tieren haben oder Tiere nach wie vor sind, eine spezielle Art natürlich, sondern dass auch die Ausdrucksmittel, die Tiere benutzen, den uns zu eigen, unseren eigenen Ausdrucksmitteln sehr, sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel die Mimik und die Motorik bei Hunden. Es gab zwei weitere wichtige Vordenker und ich bin froh, dass hier Menschen über 40 im Raum sind, die den Herrn auf der rechten Seite noch identifizieren können, Vico von Bülow alias Loriot. Der auf der linken Seite ist Konrad Lorenz. Die beiden kommen noch ganz kurz zur Sprache, nämlich Lorenz hat mich schon als Kind sehr inspiriert, beispielsweise mit dem Buch »So kam der Mensch auf den Hund«. Ich wollte immer gerne einen Hund haben als Kind, das haben meine Eltern mir leider nicht gestattet. Aber ich hatte irgendwie so eine gewisse Affinität schon damals zu Hunden, überhaupt zu Haustieren und bin froh, dass ich das jetzt so viele Jahre später in meine tägliche Arbeit integrieren kann. Das Bild haben Sie schon kurz gesehen, das ist nämlich Bild 7 in meinem Vortrag. Es gab einen Fehler in dem Video, der ist Ihnen möglicherweise nicht ganz aufgefallen. Die Verbindung zu Hunden und anderen Haustieren ist natürlich nicht erst seit der Sesshaftwerdung und wie es hier hieß, kulturellen Revolution vor 8000 Jahren zustande gekommen, sondern Hundeartige haben uns schon viel länger begleitet. Wie lange ist nicht genau bekannt. Aber dies ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Es gibt in Südfrankreich im Ardèche-Gebirge eine Grotte, Grotte Chauvet, die berühmt ist für ihre Felsmalereien, die ungefähr 30.000 Jahre alt sind. Die bekanntere Höhle ist Lascaux, ebenfalls in der gleichen Region lokalisiert. Und das, was mich an dieser Höhle fasziniert, ist folgende Geschichte. Niemand weiß, ob sie stimmt, weil man das nicht mehr nachverfolgen kann. Forscher haben vor ungefähr 20 Jahren Fußspuren gefunden in dieser Höhle, und zwar von einem ungefähr achtjährigen Jungen. Die Spuren sind ungefähr 33.000 Jahre alt und direkt daneben von einem hundeartigen Lebewesen. Der Junge muss mit einer Fackel sozusagen aus Birkenpech tief in die Höhle gegangen sein. Und natürlich kann man nicht mehr sagen, war der Hund sein Begleiter. Aber was auffällig ist, ist, dass an keiner Stelle sich die Fußspuren überkreuzen, wie das sonst bei allen anderen dort zu findenden Tierspuren von Bären, Höhlenbären und so weiter der Fall ist. Also man darf zumindest mutmaßen, die sind zusammen in die Höhle gegangen und diese Geschichte finde ich einfach super. Also man weiß natürlich, wie gesagt, nicht. Vielleicht lagen auch tausende von Jahren zwischen dem Entstehen dieser Spuren, aber ich mag die Vorstellung, sie sind gemeinsam reingegangen. Jetzt zur tiergestützten Therapie im engeren Sinn. Was ist das überhaupt? Es gibt eine Definition der Europäischen Gesellschaft, die in etwa so lautet, dass die tiergestützte Therapie bewusst geplante pädagogische, psychologische und oder auch sozial integrative Angebote mit Tieren für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder auch ältere Menschen mit kognitiven, emotionalen oder motorischen Einschränkungen beinhaltet. Und es gibt eben gesundheitsfördernde, aber auch präventive und rehabilitative Aspekte bei diesem Vorgehen. Die Basis ist natürlich sozusagen die Beziehung. Und wichtig ist dabei, dass es sich hier im Grunde genommen um eine Art Dreiecksbeziehung handelt zwischen Klientin oder Patientin, Therapeutin und dem Tier. Das heißt, in der tiergestützten Therapie kommen Methoden zum Tragen, bei denen gezielt sozusagen diese emotionale Reaktion benutzt wird, um die therapeutische Beziehung zwischen Mensch und Mensch zu stärken oder vielleicht überhaupt erst zustande kommen zu lassen. Was beispielsweise enorm schwierig ist bei schwer traumatisierten Kindern, die oft mit Therapeutinnen erstmal überhaupt nicht bereit sind zu sprechen. Die allgemeinen Ziele hatte ich schon kurz angedeutet. Also es geht natürlich darum, körperliche, kognitive und emotionale Funktionen zu bessern, wiederherzustellen im Idealfall und zu erhalten, Aktivität zu fördern. Das haben wir auch schon die Wichtigkeit von Aktivität in einem der anderen Vorträge gehört. Und es ist natürlich, es geht darum, sozusagen das Einbezogensein in die jeweilige Lebenssituation zu verbessern und das subjektive Befinden selbstverständlich auch. Vielleicht ganz kurz was Historisches. Es gibt tatsächlich erste Erwähnungen, dass im alten Griechenland bereits Pferde, wenn man so will, im weiteren Sinn therapeutisch eingesetzt wurden, und zwar 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ein bisschen näher liegt uns sicher dann das 18., 19. Jahrhundert. Da gab es in den großen psychiatrischen Anstalten sozusagen in Großbritannien tatsächlich auch Haustiere. Immerhin, das haben wir in dem kleinen Video schon gesehen, Sigmund Freud hatte einen Chow-Chow, den er mit ins Therapiezimmer nahm von Zeit zu Zeit, und er hat beobachtet, dass es eine beruhigende Wirkung auf Patientinnen hat, insbesondere wenn die unter Angst litten, aber er hat das nie systematisch beforscht. Die eigentliche Wiederentdeckung in Anführungszeichen der tiergestützten Therapie geht auf einen US-amerikanischen Psychiater zurück, Dr. Boris Levinson, der das vor ungefähr 60 Jahren entdeckt hat und sehr systematisch seinen Hund sozusagen in die Psychotherapie mitgenommen hat. Wenn man von tiergestützter Psychotherapie spricht, ist es wichtig, ein bisschen abzugrenzen, dass es natürlich verwandte Konzepte gibt, die mit Therapie ganz im engeren Sinn nicht so viel zu tun haben, wie zum Beispiel Aktivitätsförderung durch Tiere oder sozusagen Assistenzhunde, die bei ganz bestimmten Einschränkungen natürlich sehr bestimmte Funktionen ausüben, wie zum Beispiel bei Menschen mit Sehbehinderung etc. Das heißt, bei der tiergestützten Psychotherapie ist die tiergestützte Therapie viel stärker in die allgemeine Therapie integriert. Das heißt, es ist sozusagen eigentlich auch eine Teamleistung, zusammen zu besprechen, wie man das integriert. Die Therapeutinnen, die mit Tieren arbeiten, sind speziell ausgebildet und geschult, und die Tiere im Übrigen auch. Und das ist manch anderen Formen, bei denen Tiere einfach dabei sind, ist es nicht so streng gehandhabt. Im Kontext psychiatrischer Erkrankungen gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, dass Therapietiere zu Verbesserung von Beschwerden oder Symptomen führen kann, zum Beispiel bei Kindern mit Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörungen. Im Bereich von Erwachsenenpsychiatrie gibt es einige Untersuchungen bei Menschen mit sehr schweren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophrenien. Ein paar wenige Untersuchungen gibt es auch bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Erkrankungen oder bei älteren Menschen mit Demenzerkrankungen und aber auch Menschen mit sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen und auch hinter der Abkürzung GB verbirgt sich geistige Behinderung. Und dazu würde ich Ihnen gerne noch einen ganz kleinen Ausschnitt mal aus einem Video zeigen. Der Ton ist wieder nicht so wichtig. Ich würde Ihnen natürlich sehr gerne ein Video aus unserer Klinik zeigen. Das geht aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Also wir haben jetzt ja etliche 100 Stunden Erfahrung in der Therapiebegleitung mit unterschiedlichen Tieren. Das zeige ich Ihnen gleich noch, aber ich kann es leider nicht präsentieren. Und hier sieht man ein Beispiel, wie Hunde eingesetzt werden in der Behandlung, und vor allem geht es hier um Aktivierung von Kindern mit geistiger Behinderung. Ich versuche das mal ein bisschen vorzuspulen. Also Sie sehen, die Kinder malen und spielen und der Hund ist erstmal nur dabei, aber der ist natürlich trainiert, dass er sich auch anfassen lässt. Und er ist auch trainiert, dass er möglicherweise sehr schwer vorhersehbare, spontane, impulsive Verhaltensweisen der Kinder aushalten kann und nicht dann schnappt oder dergleichen. Das kann man nicht mit allen Hunderassen machen. Hier so mit dem Golden Retriever geht das ziemlich gut. Aber es erfordert eben eine sehr gute auch Ausbildung des Tieres. Und was vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen ist, wenn man jetzt von Seiten des Tierwohls auch nochmal da drauf schaut, man kann keinen Hund 8 Stunden in der Klinik arbeiten lassen. Das ist also auch sehr stressig für das Tier selber und muss zeitlich begrenzt sein, auf vielleicht 1 Stunde, 1,5 Stunden, um dann auch Auszeiten zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist die Frage, was wirkt denn da überhaupt bei den Tieren? Da gibt es interessante Untersuchungen, die zeigen, dass natürlich, das wundert uns vielleicht nicht, die uns stammesgeschichtlich am nächsten stehenden Tiere, nämlich die Säugetiere, eigentlich sozusagen die stärksten Effekte im Hinblick auf das Erzeugen positiver Emotionen hat. Sie sehen hier auf der linken Seite des Schaubildes unterschiedliche Tiere abgebildet. Und wie gesagt, am besten schneiden die Säugetiere ab, am zweitbesten Vögel, am drittbesten andere Wirbeltiere und am schlechtesten wirbellose Tiere, wie zum Beispiel Spinnen, Insekten, Schnecken. Ich glaube, es ist intuitiv verständlich. Auf der rechten Seite sieht man ein kleines, spannendes Experiment. Da hat man Hunde, Katzen und Menschengesichter experimentell verändert, indem man sie auf der linken Seite ein bisschen sozusagen dem Lorenzschen Kindchenschema entsprechend ein bisschen kindlicher gemacht hat. Bisschen größere Augen, bisschen runderes Gesicht. Und wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, dass die Abbildung desselben Hundes, Katze und der jungen Frau auf der rechten Seite ganz bisschen anders aussieht, nämlich sozusagen die unverfälschte Variante darstellt. Und wenn man dann fragt, welches Gesicht gefällt Ihnen denn besser, sagen die allermeisten Menschen das auf der linken Seite. Und das hat was eben mit diesen experimentell kindlich gemachten Ausdrucksphänomenen zu tun. Was ich damit sagen will, ist, dass Bindung eine große Rolle spielt. Das teilen wir mit allen Säugetieren sozusagen, dass wir sozusagen durch die phylogenetische Verwandtschaft sehr schnell eine intensive emotionale Bindung herstellen können. Und das ist dann relativ egal, ob das ein Elefant ist, eine Löwin oder ein männlicher Löwe oder ein Hund. Das wächst relativ schnell zusammen, und zwar ganz ähnlich, wie man Bindung entwickelt zu anderen Menschen, zum Beispiel den eigenen Kindern oder anderen wichtigen Personen. Das kann man messen, und zwar nicht nur bei den Menschen, sondern auch beim Hund, der ja sozusagen speziell durch Züchtung in der Hundeevolution auf das sozusagen auf Menschen, menschliche Signale sozusagen gezüchtet wurde, kann man messen, dass eine Mensch-Hund-Interaktion positive Emotionen beim Hund erzeugt, messbar an dem Hormon Oxytocin, abgekürzt hier mit OT, das eben nach einer sozialen Interaktion mit einem Menschen, also hier waren es dann die Hundebesitzerinnen und Besitzer, ansteigt im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor der Interaktion. Ein anderes Hormon, das Vasopressin, das andere Funktionen hat, reagiert im Vergleich dazu nicht oder gegenläufig. Wenn man sich jetzt die Studienlage anschaut, bitte gucken Sie nicht genau auf diese Tabelle, ich zeige die nur, um ganz wenige Sachen zu illustrieren, dann fällt sofort auf, dass man die unfassbar schlecht bis gar nicht miteinander vergleichen kann. Und zwar, weil sehr unterschiedliche Patientinnenpopulationen gewissermaßen angeschaut worden sind, nämlich die, die ich vorhin genannt habe, ganz unterschiedliche Altersspektren, es wurden ganz unterschiedliche Tiere benutzt, eben die Hunde am häufigsten, aber dann gibt es Studien mit Katze, Pferd und so weiter. Und man findet mittlere Effektstärken im Hinblick auf emotionale Reaktion, aber eine Vergleichbarkeit erlaubt das im Grunde nicht. In meiner klinischen Tätigkeit habe ich mit jungen Leuten mit sogenannten emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen zu tun, die sehr häufig traumatische Erfahrungen schon als Kinder gemacht haben und aufgrund dessen sehr emotional labil sind, impulsiv reagieren, insbesondere auf gefühlte Zurückweisung oder Kritik. Viele spüren sozusagen häufig ihre Emotionen gar nicht richtig gut. Die können also gar nicht gut in sich hineinhorchen und sagen, was denn überhaupt für ein Gefühl gerade vorhanden ist und verhalten sich infolgedessen manchmal auch unangemessen aggressiv oder sind zeitweilig wie weggetreten. Man spricht dann so von dissoziativen Symptomen. Das ist für eine therapeutische Beziehung extrem problematisch, weil im Extremfall ein falscher Satz sozusagen das zarte Pflänzchen der therapeutischen Bindung auch kaputt machen kann. Und es ist dann sehr, sehr schwierig, da wieder zu einem konstruktiven Miteinander zu kommen. Für diese jungen Leute gibt es mehrere Therapieansätze, die eigentlich am besten untersuchte ist die sogenannte dialektisch-behaviorale Therapie. Ich gehe da jetzt mal schnell drüber hinweg, weil die Details dazu, glaube ich, jetzt heute Nachmittag nicht so interessant sind. Was ich gerne hervorheben möchte, ist, welche Vorteile bietet denn jetzt sozusagen die Präsenz eines Tieres? Und das ist gerade für diese Gruppe von jungen Patientinnen und Patienten so, dass die natürlich wissen, dass Tiere haben keine bösen Absichten, die sind immer ehrlich, in Anführungszeichen, auch in ihrer Art der Reaktion. Sie melden kommunikative Signale immer direkt zurück, ohne große Verzögerung. Und sie fügen keine und schon gar nicht absichtlich psychische Schmerzen zu, was für diese jungen Leute extrem wichtig ist. Insofern haben wir eine kleine Pilotstudie vor ein paar Jahren gemacht, in der wir versucht haben, verschiedene Tiere in diese dialektisch-behaviorale Therapie zu integrieren. Es gibt verschiedene Therapie, wir sprechen da von Modulen, die sich beispielsweise mit Stresstoleranz beschäftigen oder Umgang mit Gefühlen. Das will ich gar nicht weiter im Detail ausführen. Und wir hatten noch eine extrem komfortable Situation, und zwar haben wir eine Kooperation mit dem auf der anderen Straßenseite liegenden Tierpark und Fossilium in Bochum eingehen können und die Erlaubnis bekommen, dass wir verschiedene Tiere aus dem Tierpark therapeutisch benutzen dürfen, sozusagen. Das sind teilweise Es sind nicht die Ziegen aus dem Streichelzoo, die öffentlich zugänglich sind. Es gibt da noch so ein Gehege mit sogenannten Großziegen. Das ist hier in der Mitte zu sehen. Ganz rechts oben Alpaka. Wer es schafft, dieses Alpaka zu berühren, kriegt eine 1 mit Sternchen, weil das ein sehr scheues Tier ist. Es braucht viel Geduld, Zuwendung, da überhaupt Kontakt zu bekommen. Und Sie sehen unten links eine Schlange auf dem Arm. Und man kann also eben mit sehr verschiedenen Emotionen arbeiten. Zuwendung, Ablehnung, Ekel und so weiter. Die Erfahrung zum Beispiel, dass eine Schlange nicht glitschig ist, sondern sich anfühlt wie ein fester Muskel, gibt für manche ein Aha-Erlebnis und so weiter. Und das haben wir dann versucht systematisch zu untersuchen, indem wir eine Gruppe von Patientinnen tiergestützt behandelt haben, die andere nur Menschen gestützt behandelt haben, also sozusagen Standardtherapie. Die waren die beiden Gruppen gleich alt. Sie waren erstaunlicherweise ein bisschen unterschiedlich schwer krank. Dafür gibt es keine besondere Erklärung. Und sie unterschieden sich aber nicht im Hinblick auf Impulsivität, Introspektionsfähigkeit und so weiter. Das war zwischen den Gruppen gleich. Und was wir herausfanden, über mehrere Wochen blieb das auch sehr konstant, war, dass sich folgender Effekt zeigte. Es gab einen Anstieg des Oxytocins im Vergleich vor und nach der Gruppenstunde. Und noch deutlicher war ein Abfall des Cortisols, also des Stresshormons, wenn Sie so wollen. Und statistisch haben wir dann herausgefunden, dass es sogar man spricht dann von einem Interaktionseffekt gab. Das heißt, je stärker das Cortisol abfiel, desto stärker war auch der Anstieg des Oxytocins. Was sich nicht bewahrheitet hat, was wir anfangs vermutet hatten, war, das funktioniert möglicherweise tatsächlich in dieser tiergestützten Therapiesitzung besser als in der menschenangeleiteten. Aber man sieht auf diesem Schaubild, dass im Grunde genommen der Effekt in der menschenangeleiteten Therapiesitzung zumindest neurobiologisch genau der gleiche war. Was eigentlich ja auch schön ist zu wissen, dass man tolle Therapeutinnen an Bord hat im Team, die einfach auch gute Therapie machen. Wir werden hier am Ball bleiben und das weiter untersuchen. Sie wissen, dass Tiere schon immer eine Bedeutung für uns Menschen hatten, und zwar nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Helfer und Begleiter. Wir haben in dieser kleinen Studie zeigen können, dass es neurobiologische Veränderungen gibt bei Menschen in der Interaktion mit Tieren, aber gar nicht spezifisch. Das war unsere eigentliche Erwartung, aber so ist es nicht. Wir wollen jetzt in einer weiteren Studie genauer schauen, ob die Interaktion mit anderen Säugetieren vielleicht eine andere neurobiologische Antwort produziert als zum Beispiel die Interaktion mit Schlangen, Schnecken und Stabheuschrecken. Das ist unsere Vermutung, dass das so sein könnte. Und in jedem Fall, denke ich, kann das eine sinnvolle Ergänzung sein für die übliche menschengeleitete Psychotherapie. Ich kann nur sagen, Patientinnen sind manchmal ja, wenn sie, ich sage jetzt mal, psychisch nicht gerade gut drauf sind, manchmal schwierig zu motivieren, an den Therapien teilzunehmen. Die tiergestützte Therapie wird nie geschwänzt. Das ist immer ein Renner und das ist natürlich klasse, dass wir das anbieten können. Hier sehen Sie nochmal Darwins Tochter Henrietta. Darwin hatte also auch Zeit seines Lebens immer Hunde und wusste schon, wovon er sprach. Hier ist mein Sohn mit unserem Hundewelpen auf der linken Seite. Die haben dann, das habe ich noch nicht genau verstanden, wie das funktioniert hat. Die haben offensichtlich ihre Pubertät synchronisiert. Ich weiß nicht, wie das biologisch funktioniert hat, aber Sie sehen, links sind zwei Welpen und rechts zwei kernige Typen. Natürlich schwarz angezogen, ist ja klar. Und ich bedanke mich bei ganz vielen Menschen, bei den Vordenkern, natürlich dann auch bei Inge Huster, sieht man in der Mitte mit dem Therapiehund Toffi. Vera Flassbeck ist eine Postdoc Mitarbeiterinnen in meinem Team, beim Tierpark bedanke ich mich sehr herzlich und bei meiner Doktorandin dieses Projekt begleitet hat, Oliver Plett, habe ich leider kein Foto für ihre Aufmerksamkeit, aber das letzte Wort soll Loriot haben.
In 50 Jahren lernte meine Familie 10 Hunde kennen, die ihr Dasein mit uns teilten oder noch teilen. Vor allem denke ich da an 6 Möpse. Es ist mir schon klar, dass Möpse keine Menschen sind, aber rein äußerlich sind sie doch immerhin. Also ich kenne jedenfalls nur Möpse, die vergleichsweise besser als, die sehr gut aussehen. Durch regelmäßige Spaziergänge hält sich der Mops fit, bis ins hohe Alter. Langjährige Erfahrung lehrt uns, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
Ich habe nichts hinzuzufügen und danke Ihnen.